Diese Folge wird unterstützt von M&T Metallhandwerk. Mehr Technik, mehr Tiefe, mehr Tipps.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Heute wird es weihnachtlich. Es geht um eine jahrhundertealte Backtradition und um ein Produkt, das um die Welt geht. Den Dresdner Christstollen. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Zum einen Caroline Marschalek. Sie ist Geschäftsführerin des Dresdner Stollenschutzverbandes und Lorna Prenzl. Sie ist Auszubildende im Bäckerhandwerk und das diesjährige Dresdner Stollenmädchen. Herzlich willkommen, Caroline und Lorna.
Hallo Max, hallo.
Schön, dass ihr beiden hier bei uns heute zu Gast seid. Ich habe gerade schon gesagt, es geht um eine jahrhundertealte Backtradition, um den Dresdner Christstollen. Caroline, kannst du einmal erzählen, seit wann gibt es denn diesen Christstollen?
Den gibt es schon eine ganze Weile. Erste urkundliche Erwähnung in der Tat 1474. Also ja, nach Adam Riese sind das schon ein paar Jahrhunderte, die wir hier auf der Uhr haben, was dieses Produkt Dresdner Stollen angeht. Wobei man ganz, ganz ehrlich sagen muss, so am Anfang, zu Beginn hatte das noch gar nichts mit dem Stollen zu tun, den wir heute hier herstellen, lieben und der in die ganze Welt geht. Es war nämlich in der Tat zu Beginn ein Fastengebäck.
Okay, das heißt, auch die Zutaten waren begrenzt.
Richtig, die waren sehr, sehr begrenzt und dort liegen die Ursprünge. Und so im Laufe der Jahrhunderte und im Laufe der Zeit hat sich eben aus diesem Fastengebäck der Dresdner Christstollen entwickelt, den wir eben hier heute herstellen.
Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind es dann 550 Jahre. Ihr feiert also Jubiläum in diesem Jahr.
Richtig, ist auch eines der Jubiläen, die wir in diesem Jahr hier begehen. Ganz richtig.
Jetzt hast du schon gesagt, es war früher ein ganz anderes Gebäck, ein Fastengebäck.
Ja.
Wie hat sich's denn dann über die letzten Jahrhunderte entwickelt? Seit wann gibt's jetzt den Christstollen, wie wir ihn heute kennen?
Also wir gehen heute davon aus, dass in der Qualität, in der der Dresdner Christstollen heute in den Läden und in den Fachgeschäften zu bekommen ist, dass es das so seit dem 20. Jahrhundert gibt. Und es gab aber davor, nämlich im Barock, zu August des Starken Zeiten, also wer das nicht weiß, so sagen wir mal der bekannteste Stollenfan der Historie, Kurfürst von Sachsen. Und in der Zeit des Barock hat in der Tat dieser Dresdner Christstollen auch eine Hochzeit gehabt, weil August der Starke war ein ausgewiesener Stollenfan und hat ja auch, da knüpfe ich schon mal ein bisschen an das, was wir vergangenes Wochenende hier in Dresden erlebt haben, den ersten Riesenstollen backen lassen. Also seine Liebe zum Dresdner Christstollen oder zum Stollen aus seiner Residenzstadt war in der Tat so groß, dass er beim Zeithainer Lager 1730 zu seinem Hofbäckermeister gesagt hat, pass auf, jetzt kommen hier 25.000 Gäste und du machst mal bitte einen Stollen für die alle, damit jeder ein Stückchen abbekommen kann.
Wir werden über das Fest und über diesen Riesenstollen, den es am Wochenende in Dresden gab, gleich noch genauer sprechen. Wenn wir mal noch beim klassischen Christstollen bleiben. Lorna, vielleicht kannst du da auch als Stollenexpertin einmal verraten, was gehört denn in einen Original Dresdner Christstollen rein?
Also, es gibt eben eine gewisse Liste an Grundzutaten, die zumindest an Teilen im Christstollen enthalten sein müssen. Und das sind eben Butter auf jeden Fall, es darf auch kein anderes Fett rein, Butter oder Butterschmalz. Und Rosinen und Mandeln, süße und bittere. Es müssen Gewürze drin sein, es muss Rum drin sein. Zucker, Milch, Hefe, Mehl habe ich glaube ich schon gesagt. Also das ist ja die Grundzutat für jeden Teig. Puderzucker kommt oben drauf.
Wir haben noch was ganz Kleines vergessen. Zitronat und
Orange. Zitronat und Orange, ja. Das ist nicht ganz klein, das ist tatsächlich sehr wichtig.
Na, aber dann haben wir doch alle Zutaten zusammen, aus denen der originale Dresdner Christstollen besteht. Es handelt sich dabei ja wirklich um ein Kulturgut, kann man sagen. Auch mehrfach schon ausgezeichnet und auf verschiedenen Listen drauf, die Kulturgüter quasi bezeichnen. Ist das auch der Grund, warum es überhaupt einen Schutzverband gibt für dieses Produkt? Caroline, warum habt ihr einen Stollenschutzverband?
Also ich würde es mal eher andersrum sagen, dass wir auf so vielen Listen auftauchen und dass es auch die ein oder andere Auszeichnung gerade für die Marke Dresdner Kürbisstollen gibt. Das ist nur deshalb zustande gekommen, weil es eben diesen Schutzverband gibt. Also es ist quasi genau andersrum, wird ein Schuh draus. Und als dieser Verband 1991, also gleich nach der politischen Wende, hier gegründet wurde, das war schon eigentlich zumindest so, wie das die vorherigen Stollenschutzgenerationen berichten, wirklich eine verrückte Zeit. Eigentlich hatten die Handwerker da auch ganz, ganz andere Dinge zu tun, nämlich in der Marktwirtschaft sich zurechtzufinden, Unternehmen gut aufzustellen. Und nichtsdestotrotz waren die aber so blickig und so strategisch unterwegs, dass die gesagt haben, es gibt dieses Produkt Dresdner Stollen, was es eben natürlich auch zu DDR-Zeiten gab und weit, weit davor, wir haben vorhin gesagt, 1474, erste urkundliche Erwähnung. Und denen war ganz schnell bewusst, dass wenn man die Herstellerkompetenz hier in Dresden und Umgebung halten möchte, dass man da was tun muss. Weil in der Tat, das ist ja überall so, immer wenn was erfolgreich ist und auch einen gewissen Ruf hat und ein gewisses Renommee, versuchen natürlich andere auf diesen Zug aufzuspringen. Und da hat man sehr schnell, ist man zu dem Schluss gekommen, nicht mit uns, nicht mit den Dresdner Bäckern, und hat diesen Verband gegründet. Und zwar ganz, ganz ursprünglich eben wirklich mit dem Hintergrund, diese Marke zu schützen und eben hier für die Hersteller hier am Standort zu schützen. Und seitdem gibt es den Schutzverband. Aktuell sind wir rund 100 Mitglieder. Das sind Bäckereien und Konditoreien, aber eben auch Unternehmen, die eine größere Produktion haben hier am Standort und die alle quasi dieses Produkt Dresdner Stollen herstellen.
Ich wollte gerade fragen, wer jetzt diesen Stollen genau produzieren darf. Du hast aber schon erwähnt, es ist ein relativ kleiner Kreis rund um Dresden, kann man dann sagen.
Ganz genau. Also es ist natürlich im direkten Stadtgebiet, aber auch im Umkreis um die Landeshauptstadt drumherum. Genau.
Jetzt sind wir ja aktuell mitten in der Stollensaison. Die Stollensaison geht von Anfang November bis Ende Dezember. Kann man irgendwas sagen, wie diese Stollensaison bisher lief?
Also ich sage ja da immer sehr gern, der Schnitt wird am Ende des Jahres oder zu Beginn des Jahres gemacht. Also du hast es ja gerade gesagt, wir sind noch mittendrin. Also jetzt schon Prognosen zu starten, glaube ich, das würde kein Unternehmer machen, zumal wir natürlich auch immer erstmal als Verband jetzt schauen müssen, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen in den Backstuben und in den Läden läuft. Aber auch mit Blick auf das vergangene Jahr gehe ich vollkommen davon aus, dass es auch eine erfolgreiche Stollensaison wird. Also ich bin jetzt gerade zur Striezelmarktzeit häufig mal auf dem Markt unterwegs und gucke da mal bei unseren Mitgliedsbetrieben vorbei, die einen Stand auf dem Markt haben. Und was da so gespiegelt wird, die Geschäfte laufen ganz gut und die Stollenfreude ist ungebrochen.
Gibt es denn trotzdem irgendeine Kennzahl, wie viele Stollen pro Jahr verkauft werden?
Also im vergangenen Jahr 2023 waren das rund 5 Millionen Dresdner Christstollen, die hier im Schutzgebiet gebacken wurden und in der Tat in die gesamte Welt gehen.
Das ist schon auch krass, ne? Also dass dieses Produkt, was ja wirklich lokal produziert wird, ein Produkt ist, was um die Welt geht. Wie hat sich das so entwickelt, dass der Dresdner Christstollen zu einem internationalen Produkt wurde?
Naja, also ich denke, dass es einfach was damit zu tun hat. Es ist ja immer so, dass wenn man lokal eine Spezialität hat, dass die auch von den Einheimischen in die Welt getragen wird. Eben wenn man Verwandtschaft oder Freunden etwas mitbringt aus der Heimat, dann bringt man eben etwas von hier mit. Und das ist in Dresden, also ganz klassisch, oft wirklich der Dresdner Christstollen. Ich habe auch an viele meiner ausländischen Freunde Dresdner Christstollen geschickt. Einfach weil das wirklich, also es ist wirklich so was Typisches aus Dresden. Und andererseits ist es ja auch so, dass durch diesen Markennamen ist ja die Qualität auch gesichert und es ist eben eine gewisse Garantie und auch ein gewisser Mythos eben um dieses Produkt, auch durch die Tradition. Und ich denke, dass das auch dieses Produkt sehr attraktiv macht und eben auch für Leute, also für internationale Kunden, ja auch Neugier weckt. Und auch abgesehen davon ist es einfach ein tolles Produkt, was gut schmeckt, und wenn man einmal Christstollen gegessen hat, dann kauft man ihn auch wieder, meistens.
Du hast ja die Zutaten vorher erwähnt. Das heißt, die Zutaten machen den Christstollen aus. Was macht denn den Dresdner Christstollen sonst noch zu einem wirklich besonderen Produkt?
Naja, dass er eben wirklich handwerklich gefertigt ist und hier aus Dresden kommt und auch nur aus Dresden kommt. Und es gibt eben diese Satzung, die die Mindestangaben und die Rezeptur bis zu einem gewissen Grad vorschreibt. Aber es ist trotzdem so, dass jeder Bäcker seine eigene Rezeptur hat, eben mit eigenen Gewürzen und mit verschiedenen Anteilen, zum Beispiel an Rosinen und Mandeln. Und dass dadurch jeder Christstollen eben, obwohl dieses Produkt insgesamt unter einer Marke eben läuft, trotzdem sehr vielfältig ist von Bäckerei zu Bäckerei. Das verbunden mit dieser wirklich handwerklichen Fertigung, also jeder Stollen ist wirklich, ja, mit Hand und Liebe gemacht. Das, ja, das ist halt das, was den Stollen einfach auszeichnet.
Also ich sage das immer so schön, der Dresdner Christstollen ist eben kein Leibniz-Butterkeks, ne, der immer gleich schmeckt, sondern in der Tat, wie Lona das eben schon sagte, haben die Bäckermeister in ihren Backstuben im Rahmen dieser festgelegten Mindestangaben, die bei uns in der Satzung festgeschrieben sind, haben die eben ein größtmögliches Spiel, um eben ihren Dresdner Christstollen draus zu machen. Und ich sage das immer so gern, also jeder Christstollen ist ein Unikat und ich kann jedem nur empfehlen, wer in der Weihnachtszeit und gerade jetzt, wenn diese Stadt eben wirklich zur Stollenhauptstadt wird, wer hier zu Gast ist, sollte einfach mal von Stollenbäckerei zu Stollenbäckerei gehen und man wird dort auch seinen ganz speziellen, seinen Lieblingsstollen finden. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Also ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen hier, darf ich für die Dresdner Stollenbäcker arbeiten. Es ist wirklich so ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker und es ist verrückt eigentlich. Und also Hut ab wirklich vor den Kollegen im Handwerk, wie man eben in diesem doch recht festgelegten Rahmen eben so viel Spiel hat, um jeder für sich was Besonderes draus zu machen. Also finde ich immer wieder toll, begeistert mich nach wie vor.
Das ist schon toll und vor allem, wenn man dann denkt, hey, das sind 5 Millionen Stollen, die da im letzten Jahr verkauft wurden und alle sind handgemacht, nicht industriell irgendwie gefertigt, sondern da steckt wirklich handwerkliche Tätigkeit mit drin. Wie ist das für euch als Stollenschutzverband? Prüft ihr die Bäckereien regelmäßig oder auch wenn eine neue Bäckerei sagt, ich möchte in diesen Stollenschutzverband eintreten, ich möchte selbst Dresdner Christstollen herstellen, wie läuft da so ein Prüfungsverfahren ab?
Also Qualitätssicherung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir sprachen ja vorhin schon über das Thema Markenschutz, ne? Das ist sozusagen die eine ganz, ganz wesentliche Säule. Und die zweite ist das Thema Qualitätssicherung. Zum dritten Punkt, zur dritten Säule der Kommunikation kommen wir sicher später nochmal. Aber ganz wichtig ist nochmal zu betonen, es kann nicht jeder Dresdner Stollenbäcker werden. Also man muss wirklich in diesem Schutzgebiet ansässig sein, muss dort auch seinen Geschäftssitz haben und die Backstube oder das Unternehmen muss auch wirklich ganzjährig am Standort backen. Also es kann jetzt nicht einfach ein Bäckermeister aus Hamburg kommen und sagen, ich miete mich mal irgendwo ein und backe von September bis Dezember. Das funktioniert nicht. Also es ist wirklich die Maßgabe, dass man hier regional eben auch als Unternehmer verwurzelt ist. Thema Qualität hattest du angesprochen, da zählte die Frage ab. Also es gibt ja, wir sagen ja Dresdner Christstollen nur echt mit dem Siegel. Also dieses goldene Siegel, das das Konterfei von August dem Starken, also unserem goldenen Reiter, trägt, ist für uns ein Echtheitszertifikat und eben auch ein Qualitätssiegel. Denn der Schutzverband prüft in jeder Saison jeden einzelnen Dresdner Stollenbäcker, ob quasi die Ein-Mann-Backstube bis hin zum Großunternehmen mit 250 Mitarbeitern. Werden die Stollen aus jeder Backstube geprüft. Und dafür gibt es ein unabhängiges Prüfgremium. Das besteht aus Sachverständigen aus der Lebensmittelwirtschaft. Das sind Bäckermeister, die bei uns auch ehrenamtlich im Verband arbeiten. Und die prüfen sensorisch jeden einzelnen Stollen. Ist ein ganz ausgeklügeltes Verfahren. Zum Beispiel ist es so, dass es kann nicht jeder Bäcker seinen schönsten Stollen bei uns abgeben. Nein, es gibt quasi einen Einkäufer, der wie ein Kunde in den Laden geht, dort einen Stollen kauft und sich dann eben als der Einkäufer des Schutzverbandes zu erkennen gibt. Die Stollen werden dann alle anonymisiert. Das heißt, die Prüfer wissen nicht, welchen Stollen aus welcher Backstube sie jetzt vor sich liegen haben. Und dann wird nach gewissen Kriterien geprüft. Und nur wer diese sensorische Prüfung besteht, darf eben dann in der Saison Dresdner Christstollen verkaufen. Und zu der Sensorik kommen auch noch analytische Überprüfungen, also in einem gewissen Turnus werden alle Mitgliedsbetriebe, die ganz großen, sogar wirklich jährlich analytisch geprüft, ob eben, das ist ein ganz wesentliches Thema beim Dresdner Christstand, eben der Butteranteil stimmt, denn Lorna hat das ja vorhin schon mal kurz angerissen, ganz, ganz wichtig für den Dresdner Stollen ist eben, dass da Butter reinkommt. Margarine ist strikt verboten und untersagt und das prüfen wir eben auch nach.
Okay, ja, sehr interessant, dass da quasi undercover eingekauft wird und so dann eben auch die Qualitätssicherung ganz unabhängig wirklich vorgenommen wird und da nicht ein Produkt eingeschickt werden muss, sondern das find ich cool, dass das wirklich an der Theke gekauft wird und dann untersucht wird. Also Markenschutz, Qualitätssicherung, Kommunikation hast du eben schon erwähnt und da spielt ja jetzt dann auch die Repräsentanz des Dresdner Christstollens eine große Rolle. Und Lorna, auch da schaue ich wieder zu dir. Du bist in diesem Jahr nämlich die Repräsentantin des Dresdner Christstollens als das Dresdner Stollenmädchen.
Genau.
Wie ist es so als Dresdner Stollenmädchen?
Es ist total interessant. Also es ist eine Erfahrung, die ich so nicht gedacht hätte, dass ich die mal mache, einfach weil ich eigentlich ein sehr eher privater Mensch bin und ich gerne mein eigenes Ding mache und mich nicht so in die Öffentlichkeit stellen würde. Aber als dann eben die Chance kam, war ich dann doch neugierig und weil ich ja nur auch Bäcker-Azubi bin, wollte ich es dann doch wissen und ja, jetzt mache ich das und das ist schon sehr interessant. Das ist auch anstrengend, einfach weil es neben der Arbeitszeit sehr viele Termine sind. Die eben einfach nebenbei gemanagt werden müssen. Und also es ist in der Stolzsache einfach alle anstrengend. Aber ja, ich bin trotzdem froh, dass ich die Gelegenheit oder die Chance bekommen habe, das eben zu machen.
Jetzt gehört zu deinen Aufgaben natürlich öffentlichkeitswirksame Termine oder eben auch mal eine Podcast-Aufnahme, wie wir sie jetzt machen.
Genau.
Was sind denn sonst deine Aufgaben als Stollenmädchen?
Also für mich ist es vor allem die Kommunikation dieses Produktes und ich finde es, also für mich persönlich ist das Stollenmädchen sein, bedeutet eben diesem Produkt und eben dieser Idee des Stollenschutzverbandes irgendwie ein Gesicht zu geben und eben auch diesem, ja, also dem Anliegen des Schutzverbandes, also dass der Stollen eben Traditionsprodukt bleibt und eben dieser Markenschutz stattfindet. Ja, und dass eben das kommuniziert wird und eben, aber da ich ja auch selber aus dem Handwerk komme, ist es eben auch eine Verbindung so zwischen Backstube und der Kaffeetafel, wo der Stollen dann wirklich landet, wo die Leute dann essen liegen. Also es ist eben nicht nur so, dass er halt irgendwo herkommt, sondern ich bin eben das Stollenmädchen. Ich zeige eben, dass wir auch wirklich Handwerker sind, die den Stollen gebacken haben und gemacht haben und dass es uns gibt und dass es auch eine tolle Marke gibt, die eben dahinter steht. Und ja, das ist für mich so die Quintessenz des Ganzen.
Das heißt, du kennst den Prozess einfach von Anfang, von der Herstellung bis zum Ende, wenn der Stollen dann tatsächlich auf dem Teller landet. Und hast in allen Prozessen quasi jetzt einen Einblick und kannst es dann eben auch nach außen vertreten.
Ganz genau. Also ich bin wirklich vor bei der Teigbereitung früh oder beim Zutatenabwiegen und dann bei der Teigbereitung, dann bei der Aufarbeitung, dann werden die in den Ofen geschoben, die Stollen, und dann kommt eben am Ende dann, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind, nach dem Ofen Butter und Zucker drauf und am nächsten Tag werden sie gepudert und eingepackt und schön mit Papier drum, das sagt, das kommt aus unserer Bäckerei, mit Schleifchen versehen und in den Karton gelegt. Und dann stehe ich auch manchmal mit im Laden und verkaufe die Stollen teilweise. Also ich bin wirklich von Anfang bis Ende mit dabei. Und das finde ich auch sehr schön, weil dadurch kann ich das Produkt und ja, kann ich den Stollen auch wirklich kommunizieren, weil ich eben weiß, was es ist und auch was es bedeutet, den herzustellen. Es ist wirklich ein sehr zeitintensives, arbeitsintensives und aber auch sehr sorgfältig hergestelltes Produkt. Und das ist eben auch wirklich schön.
Und auch da gibt es ja ein Jubiläum. Es ist ja in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des Stollenmädchens. Auch das ist ja noch eine Besonderheit. Caroline, war das aber zu Beginn die Idee, da einfach ein Gesicht zur Marke zu schaffen mit dem Stollenmädchen?
Also klar, da war ich in der Tat hier noch nicht am Start. Aber so rückblickend kann man auch da sagen, also Marken brauchen ja immer Gesichter, ne? Also egal, wo man hinguckt. Also jeder, der egal wo Werbung verfolgt, klar, da gibt es immer die sogenannten Testimonials, die sozusagen für die Marke sprechen. Und das allererste Stollenmädchen war in der Tat eine Abiturientin, also gar nicht so kam jetzt nicht aus der Ausbildung oder auch nicht aus dem Handwerk, aber die Idee war damit geboren. Und ich finde, es ist nach wie vor eine geniale Idee, dort so eine Figur zu schaffen, letztlich, der ja auch eines gelingen muss, weil sie steht ja, dieses Dresdner Stollenmädchen steht ja eben für 100 Betriebe und 100 Hersteller. Also die Lorna ist in dem Fall wirklich Repräsentantin von rund 100 Unternehmen. Ne? Und das ist eine tolle Aufgabe, aber auch sehr eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die Lorna hervorragend meistert. Also Kompliment wirklich, sie macht das ganz toll. Und mit dem zweiten Stollenmädchen kamen dann sozusagen auch da die Handwerker wieder ein bisschen ins Spiel und haben gesagt, naja, also es wäre eigentlich toll, wenn dieses Stollenmädchen, diese junge Frau, die in diese Rolle schlüpft, eben auch wirklich wüsste, wie in Stollen gebacken wird. Und Lorna hat das eben so wunderbar erklärt. Es ist eben schon wichtig und ja auch sehr, sehr authentisch, wenn jemand über das Produkt spricht, der sich wirklich damit auskennt. Und insofern bin ich auch sehr froh und auch stolz, dass der Verband und eben auch der Vorstand diesen Weg eigentlich nie verlassen hat und diese Authentizität der Marke, die wir ja also an jedem Punkt unserer Kommunikation in den Fokus stellen, eben gerade auch bei dieser ganz, ganz wesentlichen und wichtigen Figur, dem Dresdner Stollenmädchen, eben nicht verlassen hat.
Bevor wir gleich noch auf ein paar konkrete Auftritte gucken oder auch auf den größten Auftritt vielleicht in dieser Saison, Lorna, wie war denn das, als du dich für das Stollenmädchen entschieden hast? Hast du dich da beworben? Wird man da angesprochen? Wie wird man Dresdner Stollenmädchen?
Also ich habe mich nicht beworben, es ist so, also es gibt wie ein Auswahlverfahren, es ist so, dass von den Klassenlehrern aus dem Berufsschulzentrum hier in Dresden, wo die Bäcker, die Konditoren und die Fachverkäufer für Bäckerei und Konditor, also die Fachverkäufer eben lernen, dort wird aus den Klassen eben von den Klassenlehrern eine Vorauswahl getroffen, wo eben die Mädchen oder jungen Frauen eben, wo geschaut wird, wer hat gute Noten und wer ist vielleicht von der Persönlichkeit auch, wo könnten sich das die Klassenlehrer vorstellen. Und dann wird eben diese Liste an den Schutzverband gegeben und dann kommt die Frau Marschallig in die Schule und führt eben mit diesen jungen Frauen wie ein kleines Interview und ja, ein paar Fragen mit einem kleinen Fragebogen auch zum Schutzverband und zum Stollen, um zu schauen eben, ob der Mensch dann auch schon ein bisschen weiß, wovon er spricht oder ja. Einfach um so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen eben mit der Person. Und dann wird für den Vorstand vom Schutzverband ein kleines Video und ein paar Fotos gemacht, damit auch die einen Eindruck eben von der Person bekommen können. Und das wird dann ja an den Vorstand weitergereicht und die stimmen dann darüber ab, wen die gerne als neues Stollenmädchen haben wollen. Und dann, wenn diese Entscheidung dererseits gefällt wird, wird eben der Chef meistens zuerst angerufen, um abzuklären, ob der Betrieb das überhaupt stemmen kann, weil es ist ja nun wirklich viele Termine, die eben neben der Arbeit laufen und gerade, das sieht man dieses Jahr auch in meinem Betrieb, wir sind bloß 3 Leute in der Backstube, also mit mir. Heißt, wenn ich nicht auf Arbeit bin, dann fehlt ein Drittel Arbeitskraft und das merkt man schon auch und deshalb ist das auch wirklich eine Entscheidung, die gut abgewägt sein möchte, ja, ob man das eben, dieses Amt, ja, stemmen kann, auch bis zu einem gewissen Grad und dann, wenn der Chef gesagt hat, ja, dann wird eben das Stollenmädchen, das möglich zukünftige, gefragt, ob sie denn auch möchte. Und ja, so war das bei mir auch. Und mein Chef und ich haben auch wirklich uns Zeit für die Entscheidung genommen und da auch nochmal Rücksprache gehalten mit dem Schutzverband, eben weil wir wussten, oder ja, weil es eben zeitaufwendig ist und eben weil ich ja nur auch nicht gerade, ich habe mir auch für die Entscheidung Zeit genommen, weil ich eben auch für mich wusste, dass das einfach eine persönliche Herausforderung ist, mich eben auch dieser Öffentlichkeitsarbeit zu stellen und da auch ja in diese Rolle zu schlüpfen.
Man wächst ja mit seinen Aufgaben und ich denke, der erste Auftritt war, glaube ich, im September, wenn ich mich richtig erinnere. Das war, glaube ich, die Präsentation. Gell? Da ist ja seitdem dann doch auch einiges passiert. Ich denke, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, mit dem Highlight am vergangenen Wochenende, mit dem Stollenfest in Dresden. Und das ist ja jetzt für mich, ich komme aus dem Allgäu, ich habe jetzt mit dem Dresdner Stollenfest nicht wahnsinnig viel zu tun, aber als ich jetzt Bilder davon gesehen habe, das ist ja Wahnsinn. Da kommen tatsächlich 60.000, 70.000 Menschen in die Dresdner Innenstadt und feiern da den Dresdner Christstollen. Lorna, wie war dieses Fest für dich?
Es war toll. Ich war tatsächlich vorher noch nie beim Stollenfest. Obwohl ich gebürtige Dresdnerin bin, war ich auch, also ja, bis ich meine Ausbildung angefangen habe, ein bisschen ein Christstollenbanause. Und dann habe ich eben durch meine Ausbildung eben auch meinen Geschmack dafür erst gefunden. Und ja, deshalb war das auch tatsächlich das erste Stollenfest, auf dem ich war und dann gleich in der Premium-Position. Ja, aber es war also einfach, was das auch für eine logistische Leistung ist, fand ich schon sehr beeindruckend. Also, und wie viele andere Handwerker eben auch aufgetaucht sind und eben mit uns den Stollen, aber eben auch einfach mit uns das Handwerk gefeiert haben. Und ja, also dieser gegenseitige Zusammenhalt und ja, auch es war einfach toll und auch zu sehen, wie eben die Besucher sich wirklich gefreut haben und auch Zeit genommen haben, eben dahin zu kommen und eben ja, mit uns und ja, auch für uns eben ein bisschen sich zu freuen. Und ja, also das war schon sehr besonders.
Caroline, die Lorna hat es gesagt, logistisch eine große Herausforderung, planerisch so eine Großveranstaltung mitten in der Stadt zu organisieren, eine riesige Aufgabe. Ihr seid der Veranstalter als Dresdner Stollenschutzverband, richtig?
Richtig. Der Schutzverband Dresdner Stollen ist alleiniger Veranstalter dieses Großevents und das ist eigentlich auch unsere größte Marketingmaßnahme, die wir hier so durchschieben in der Saison. Das funktioniert aber natürlich nicht nur aus dem Verband selbst heraus, sondern wir haben da ganz tolle Partner an der Hand, arbeiten mit einer großen Eventagentur hier in Dresden zusammen, haben auch Unterstützung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das würde so quasi als Verband gar nicht aus sich selbst heraus funktionieren. Und was man dazu eben auch ganz, ganz dringend noch erwähnen muss, ist also ohne dieses riesige Engagement im Ehrenamt, nämlich von den Dresdner Stollenbäckerinnen und Stollenbäckern, würde das alles überhaupt gar nicht funktionieren. Ne? Weil Lorna sagte, es ist ein Fest der Bäcker und Konditoren der Dresdner Stollenbäckereien. Und die gehören dann natürlich als allererste in die allererste Reihe dazu. Und wir haben in dem Verband so, so viele Menschen, die eben neben ihrem eigentlichen Job, nämlich Tag und Nacht, gerade in der Stollensaison in der Backstube zu stehen, sich noch so unendlich viel Zeit nehmen, um diesen Verband voranzubringen und eben auch solche Events wie das am Wochenende da durchzusteuern. Das ist toll.
Ja. Und das ist schön, dass du es auch nochmal so rausstellst, dass es wirklich eine Gemeinschaftsleistung eben ist und an der so viele Menschen ehrenamtlich einfach mitbeteiligt sind. Und was ja wirklich unfassbar beeindruckend ist, ist dieser riesige Stollen. Ich glaube, er war in diesem Jahr 1920 Kilogramm schwer, knapp 2 Tonnen Dresdner Stollen. Du hast es vorher schon erklärt, Caroline, woher diese Tradition kommt. Aber wie backt man sowas? Wie macht man sowas denn heutzutage?
Also ich muss ja erstmal sagen, du bist unglaublich gut informiert und ich spreche jetzt einfach schon mal eine Einladung fürs nächste Jahr aus. Also du entpuppst dich hier als wahrer Dresdner Christstollen-Fan. Also im kommenden Jahr musst du bitte unbedingt beim Dresdner Stollenfest dabei sein. Du bist herzlich eingeladen. Wie man so einen Riesenstollen herstellt. Definitiv nicht mehr so, wie August der Starke das von seinem Hofbäckermeister Zacharias hat machen lassen. Das muss ich quasi nochmal ganz kurz anfügen. Die haben diesen Riesenstollen 1730 wirklich im Ganzen gebacken. Da hat Pöppelmann, also der Architekt, der hier in Dresden das ein oder andere tolle Bauwerk im Barockstil in die Stadt gezimmert hat, der hat wirklich auf dem freien Feld einen Holzbackofen, einen Steinofen unter dem dann quasi Buchenholz eingefeuert wurde. Und da haben die den Stollen im Ganzen gebacken. Und meine Bäckermeister hier in Dresden, die sagen immer, das kann überhaupt nicht funktioniert haben. Also das Ding muss eigentlich außen komplett verkohlt gewesen sein und innen schliff. Und dann haben die da wahrscheinlich unglaublich viele Tonnen Puderzucker drauf gemacht und alle haben so getan, als würde es schmecken. Also so stellen wir uns das heutzutage vor. Ne? Und als diese Tradition wieder aufgegriffen wurde, nämlich also 94 gab es das erste Dresdner Stollenfest und da hat man an diese Tradition oder an dieses Event im Barock angeknüpft. Und da war ganz schnell klar, also das funktioniert nicht im Ganzen gebacken. Und das wird seitdem, das ist so ein bisschen wie, ich erkläre das immer wie ein Tetris-Prinzip. Also es werden Stollenplatten gebacken auf Kuchenflächen, Na, und die werden dann nochmal klein geschnitten und dann wirklich so wie Bausteine übereinander gestapelt. Und seit vergangenem Jahr haben wir da auch wieder, und das ist auch so das Verrückte hier, in Dresden sind alle irgendwie ein bisschen stollenverrückt, haben wir einen ganz tollen Partner auch hier im Schutzverband. Das ist ein Ingenieurbüro aus Dresden, DSA CAD, und die haben uns im AutoCAD, also so wie sonst normalerweise der Maschinenbauer Maschinen konstruiert, haben die uns einen Bauplan gemacht und haben ein 3D-Modell unseres Riesenstollens erstellt, nachdem unsere Bäckermeister und Bäckermeisterinnen dann eben diesen Stollen zusammenbauen. Dann kommt ganz viel aufgeschlagene Butter und Zucker oben drauf und dann natürlich Unmengen Puderzucker.
Und der Stollen wird dann im Rahmen eines Festumzugs durch die Altstadt gefahren und dann, und das lehnt sich ja dann doch wieder an die Tradition an, wird dann verteilt unter den Besuchern.
Ja, und es wird vor allem erstmal mit dem riesigen Dresdner Stollenmesser angeschnitten, traditionsgerecht auch. Und also das erste Stück wird mit einem 12 Kilo schwer, ist das große Messer etwa, angeschnitten und draufgehoben. Vorsichtig.
Und da hattest auch du deine Hand dran, ne, Lorna? Du durfst
ja
nicht schneiden.
Ja, klar, natürlich. Genau, und dann wird es eben verteilt. Ja.
Es wird verkauft. Ne? Jeder Gast kann sich dort sein Stück vom Dresdner Riesenstollen mitnehmen. Gibt eine schicke Verpackung dazu. Das freut mich dann immer ganz besonders, wenn ich am Abend nach dem Stollenfest dann durch die Stadt laufe und ich sehe unsere schönen Kartonagen da durch die Stadt laufen. Und ein Teil des Verkaufserlöses, den spenden die Dresdner Stollenbäcker dann immer für einen guten Zweck. Das sind meistens regionale Projekte, lokale Projekte. Das finde ich auch, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, man kann das nur immer wieder unterstützen und alle herzlich einladen, hier auch mal dabei zu sein.
Ja, und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Nehme ich gern an und komme gerne nächstes Jahr selbst dann nach Dresden und schaue mir dieses Dresdner Stollenfest an und den Riesenstollen. Ich muss noch mal auf diese Größe und auf diese Menge an Stollen kurz mal zu sprechen kommen. Ist es normal, dass er fast 2 Tonnen wiegt oder war das dieses Mal? Ich sehe dich schon nicken, Caroline. Das heißt, so 2 Tonnen, das ist Durchschnitt bei euch.
Es ist wirklich so, dass die Stollenbäcker haben schon mal bis knapp 4 Tonnen, meine ich, Stollen dort auf den Wagen gebracht. Also da geht schon immer noch mal ein bisschen mehr. Ne? Und am Ende muss man aber eben auch sagen, das Ziel bei diesem Fest und vor allem auch mit Blick auf den Stollen ist jetzt gar nicht höher, schneller, weiter. Also ich glaube, das ist überhaupt nicht der Ansatz dahinter, sondern für den Schutzverband und für diese Gemeinschaft ist es eben gemeinsame, einen Rahmen zu finden, zu dem man sich trifft, zu dem man gemeinsam seiner Leidenschaft frönt, nämlich dem Dresdner Christstollen und eben ja, dieses Handwerk und ne, zum Erlebnis zu machen. Also sind wir fast ja beim Thema oder beim Namen eures Podcasts. Also hier wird wirklich Handwerk zum Erlebnis gemacht. Und ja auch nicht nur mit dem Dresdner Stollenfest, das will ich vielleicht auch nochmal ganz kurz anschieben, während der gesamten Striezelmarktzeit, also der Striezelmarkt ist ja Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt, und auf dem Striezelmarkt betreibt der Schutzverband Dresdner Stollen auch 2 Backstuben. Das ist eine Schaubackstube, in der Dresdner Stollen gebacken wird. Die ist gleich am Eingang des Marktes. Und dort zeigen unsere, ich sage immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, unsere wahren alten Meister. Also nicht nur die alten Meister, die in der Kunstsammlung hängen, sondern das sind die wahren alten Meister Dresdens. Dort zeigen die, wie Dresdner Christstollen gebacken wird. Und entlassen sozusagen die Besucher gleich schon mal mit einem ganz wohligen Bauchgefühl und unglaublich positiv aufgeladen auf diesen Markt, auf dem dann eben viele Dresdner Stollenbäcker ihre Stollen anbieten. Und wir haben noch eine 2. Backstube. Da backen die Dresdner Stollenbäcker mit Kindern Plätzchen. Also dort kann jedes Kind, liegt immer im Auge des Betrachters, wie lange man dein Kind ist. Es gibt auch viele Erwachsene, die fragen, ob sie einfach nochmal mitbacken können, weil es echt so schön ist. Aber dort werden eben auch junge Striezelmarktbesucher an dieses Handwerk und ans Bäckerhandwerk herangeführt. Und ich bin so unglaublich gern dort, weil das ist, also auch das ist wirklich ein tolles Erlebnis.
Ja, und schön zu hören, dass da diese Backtradition auch an die Jugend, an Kinder weitergegeben wird. Und es ist ja wichtig, dass es auch in Dresden künftig ganz viele junge Stollenbäcker und Stollenbäckerinnen geben wird. Und das ist jetzt eigentlich schon die Überleitung zu dir, Lorna, und zu deiner Ausbildung als Bäckerin. Bei Handwerk erleben wollen wir auch immer das Handwerk tatsächlich erlebbar machen. Caroline, du hast es schön auch gerade nochmal in Verbindung gebracht. Aber eben auch die einzelnen Personen, die das Handwerk ausüben, noch ein bisschen besser kennenlernen. Lorna, du machst die Ausbildung, du bist im dritten Ausbildungsjahr, hast nächstes Jahr dann die Gesellenprüfung. Warum Bäckerhandwerk? Kannst du das auf den Punkt zusammenfassen?
Weil es schön ist, Punkt. Also es ist einfach ein sehr, sehr schönes Handwerk, wo man wie bei den meisten Handwerken etwas erschafft und etwas schafft, was wirklich auch sichtbar und greifbar und in dem Fall auch wirklich sehr direkt genießbar ist, eben weil du bäckst was und dann, also so ist es bei mir gewesen als Jugendliche, ich habe total gerne gebacken immer. Also einerseits, weil mir eben die Tätigkeit so Spaß gemacht hat und nicht mal, weil ich es unbedingt essen wollte, sondern weil ich mich immer so gefreut habe. Also ich habe mich am Backen gefreut und dann habe ich mich daran gefreut, dass es meiner Familie geschmeckt hat. Und das war eben so ein greifbares Ziel, was man mit seiner Arbeit jeden Tag einfach erlebt und erfüllt. Und das ist wahnsinnig bereichernd für mich. Und das finde ich einfach total schön. Und eben, es ist eben auch so ein sanftes Handwerk, denke ich, für mich immer. Also wenn man mit dem Teig eben umgeht und achtsam sein muss, und dann kommt eben, es ist eben nicht wie Tischlerei, was auch ein super schönes Handwerk ist, aber da hobelt man eben, das muss man auch sanft sein, aber es ist eben beim Backen wirklich so eine feine Kunst und die eben dann auch, also für den Gaumen, ja, als Endziel eben ist. Und außerdem habe ich mich eben fürs Bäckerhandwerk entschieden, weil ich auf Reise gehen möchte und deutsches Bäckerhandwerk gibt es so im Ausland ganz selten. Eben weil also diese Backkultur in Deutschland wirklich sehr besonders ist. Und deshalb habe ich mir eben das einfach so überlegt, dass wenn ich deutscher Bäcker bin und eben dieses schöne Handwerk wirklich gelernt habe, dann habe ich eine Fähigkeit, die kann ich überall mit hinnehmen und die kann ich überall auf der Welt machen und die wird überall auf der Welt gerne gesehen und gegessen. Und das ist eben so, was für mich die Entscheidung dann wirklich getroffen hat, weil ich damit auch saisonal arbeiten kann und eben hier arbeiten kann und im nächsten Monat dort arbeiten kann und mich das einfach, frei sein lässt, während es mich eben, mein Hobby zum Beruf oder meine Berufung eben, ausüben lässt.
Richtig schön, wie du das gerade beschrieben hast, das Hobby zum Beruf machen. Ich glaube, wenn man das über seinen Job sagen kann, dann hat man schon viel richtig gemacht und das ist auf einem richtig guten Weg. Und was die Internationalität anbelangt, da weißt du ja ganz genau, wovon du sprichst. Du hast vor deiner Ausbildung eine Reise gemacht und jetzt nicht mal für ein paar Tage nach Mallorca fliegen oder so oder nach Kroatien, sondern du hast dir gedacht, lass mal durch Nordamerika laufen. Wie viele Kilometer? Ich glaube 4000 Kilometer bist du gelaufen von Mexiko nach Kanada.
Ja, also ich bin 4200 Kilometer auf dem Pacific Crest Trail gelaufen. Der Pacific Crest Trail, also PCT, der geht durch Nordamerika, also durch die USA, von Mexiko nach Kanada in den westlichen Bundesstaaten, also unten durch Kalifornien, Oregon und Washington. Und folgt eben nicht an der Küste, sondern eben den Bergketten, die sich dort durchs Land schlängeln. Und genau, das habe ich habe mein Abi eben 2021 gemacht. Mein Gott, das ist auch schon eine Weile her. Und war danach eben ein Dreivierteljahr arbeiten, um mir diese Reise finanzieren zu können. Dann bin ich 2022 im Frühjahr in die USA geflogen und bin eben diesen Trail gelaufen. Den kann man auch bloß in den Sommermonaten laufen, weil einfach es durch die Wüste geht und durchs Hochgebirge und entweder es ist eben zu heiß oder zu verschneit und deshalb ist das Zeitfenster eben vom Wetter bestimmt. Und das war dann eben mein Sommerhalbjahr 2022.
Krass. Wie lange hast du gebraucht für diese 4200 Kilometer?
Ich habe genau 160 Tage gebraucht. Ein bisschen mehr als 5 Monate. Ziemlich genau. Durchschnittlich sind so 4 bis 6 Monate. Und es war, ich war ein bisschen langsamer, als ich gedacht hatte. Aber einfach aus dem Grund, weil es in dem Jahr ziemlich viele Waldbrände gab, die uns vom Trail, oder also uns, ich sag oft uns, weil ich eben in meiner Trail-Family auch unterwegs war dann, also die mich eben vom Trail runtergezogen haben an bestimmten Stellen, sodass ich eben in die nächste Stadt musste und dann mit Trampen eben ein ganz großes Stück vom Trail erstmal überspringen, um dann ein Stück zu laufen und dann später zurückzukommen, um das eben, um die verpassten Meilen eben aufzufüllen. Das hat eben, also diese Reisetage haben halt auch einfach Zeit gekostet. Also das ist so, ja.
Boah, krass, ich stelle mir das echt wahnsinnig aufregend auf der einen Seite vor, aber auch eine riesige Herausforderung. Du hast es ja, du sagst ja, du warst da in der Trail-Gruppe unterwegs, aber du hast es im Endeffekt alleine gemacht.
Ja, also ich bin alleine losgeflogen, ich bin alleine losgelaufen. Auch ganz bewusst habe ich diese Entscheidung getroffen, eben weil das die absolute Unabhängigkeit ist. Das ist die, so frei kannst du sonst nicht sein. Du hast alles, was du brauchst für dein Leben, hast du auf deinem Rücken, dein Zelt, deine Isomatte, dein Schlafsack, dein Essen, dein Wasserfilter, dein Gaskocher und ja, dann eben auch dein Wasser durch dein Wasserfilter, den am nächsten Fluss eben. Und ja, du kannst laufen, solange du willst an dem Tag. Und wenn du müde bist, dann setzt du dich halt hin, machst Pause, schläfst und dann am nächsten Tag läufst du weiter. Und dann, also ja, das ist auch dieses, also das ist so ein bisschen, was ich auch beim Backen so schätze, ist eben dieses greifbare Ziel am Ende des Tages, dass man eben was erschafft. Und das ist eben mit den Meilen, die ich gelaufen bin, ganz genauso gewesen. Ich habe am Ende des Tages zurückgeguckt und ich konnte sehen, was ich geschafft habe. Und das ist so, also das ist so ein Gefühl, das ist zwar ganz, also da denkt man vielleicht, es ist nicht so offensichtlich, aber es ist sehr zufriedenstellend und es ist eine sehr bereichernde Erfahrung, die ich eben auf der Reise und eben jetzt auch in meinem Beruf mache.
Und dann hast du unter anderem unterwegs gemerkt, hey, hier in Amerika, da gibt's keine deutsche Backkultur, da mal schnell ein deutsches Brot essen oder so, ist nicht. Und kam tatsächlich dieser Gedanke, du machst die Bäckerausbildung, kam dieser Gedanke während der Reise? Oder war das davor schon irgendwo mal während dem Abi ein Gedanke, eine mögliche Option für dich?
Also ich hatte die Option schon im Hinterkopf mal gehabt. Ich habe das auch, also eben immer, weil ja dieses Stichwort auch Hobby zum Beruf machen, ja, also öfter im Leben einfach mal fällt. Und das war eben so, wo ich so dachte, ja, Bäcker, ich meine, es ist halt, da kann ich mich von diesem Denken, was eben leider so viel ja vertreten ist, dass von wegen, ja, du hast Abi, da musst du jetzt studieren. In dem war ich halt seinerzeit auch noch so ein bisschen gefangen, wo ich so war, jetzt habe ich mein Abi gemacht, jetzt einen Beruf lernen, das ist doch irgendwie komisch. Aber ja, letztendlich war ich dann eben auf meiner Reise und habe so gedacht, Handwerk ist das Coolste, was ich machen kann. Was soll ich mich jetzt hier durch ein Studium quälen? Oder also, wo ich jetzt so 5 Jahre irgendwo sein muss und dann einen Karriereberuf habe oder so. Ich lerne viel lieber eine Fähigkeit und eben auch dieses Kulturgut, was es ja hier tatsächlich auch ist. Und nehme das dann eben einfach mit mir mit, wohin ich gehe. Und das also so richtig eben diesen Gedanken wirklich so bewusst und dann auch als echte Option gesehen habe ich dann auf der Reise und dann vor allem, als ich wiederkam, und erstmal überhaupt nicht wusste, wohin mit mir, weil wenn so eine große Reise zu Ende ist, das ist schon eine sehr große Herausforderung, da wieder anzukommen. Ja, und dann habe ich eben, weil ich so war, was jetzt? Naja, dann eben jetzt Bäcker. Und ja, das war für mich so die Antwort, die mich so ein bisschen gefunden hat. Und ja, das war genau gut so, wie es gewesen ist.
Ja, super schön und super spannend, das nochmal so zu hören, wie du das dann erlebt hast. Und ich finde es auch cool, dass du das auch nochmal rausstellst, dass man nach dem Abitur nicht studieren muss, um glücklich im Job zu sein, sondern einfach das tun, was einem selbst Spaß macht. Und wenn das eine Ausbildung im Handwerk ist, ja, dann macht diese Ausbildung im Handwerk. Also, und auch da, man braucht Vorbilder, die diesen Weg eben gehen und Leute, die das nach außen transportieren. Und deshalb ist es sehr schön, dass du das Handwerk und auch das Bäckerhandwerk, das Stollenhandwerk, so nenne ich es jetzt einfach mal, jetzt auch nach außen repräsentierst. Du hast gesagt, das Bäckerhandwerk, das gibt dir eine gewisse Freiheit, das zu tun, was du machen möchtest und wo du es auch machen möchtest. Jetzt blicke ich mal ein bisschen in die Zukunft. Du hast nächstes Jahr deine Gesellenprüfung. Hast du schon irgendwelche weiteren Pläne für die Zukunft, ob du tatsächlich mal irgendwo im Ausland eine Bäckerei eröffnest oder so? Gibt es da irgendwelche Träume, die du da hast?
Also Bäckerei eröffnen, vielleicht nicht, jedenfalls erstmal nicht, weil ich wirklich flexibel bleiben will in meinem Arbeitsort. Und wenn ich irgendwo eine Bäckerei eröffne, dann binde ich mich dort und das möchte ich erstmal noch nicht. Also für mich ist der Stichtag meiner Gesellenprüfung so mehr oder weniger auch der Stichtag, wo die Sprungfeder in meinem Hintern schnappt und ich dann irgendwohin mich auch auf den Weg mache. Also ja. Und also grundsätzlich sehe ich in meiner Zukunft auf jeden Fall Arbeit in Australien, in Amerika und eben auch den Meister irgendwann als Abschluss. Und ich habe mindestens 2, 3 große Wanderungen, die auch namentlich schon in meinem Kopf gesetzt sind und die ich machen werde. Und die Reihenfolge dieser ganzen Punkte, die muss ich jetzt noch nicht entscheiden. Und das ist auch so das ist eben genau diese Freiheit, die ich mir auch rausnehmen will. Und die ich halt auch so schätze, eben, dass ich das mir dann überlegen kann, wenn es wirklich soweit ist, was jetzt gerade für mich dran ist. Aber ja, das sind so die 5, 6 Sachen, die ich auf jeden Fall in den nächsten 5, 6 Jahren auch machen werde.
Cool. Also da wünsche ich dir alles Gute jetzt schon mal. Und bin mir sicher, dass du da deinen Weg gehen wirst und freue mich dann, wenn du irgendwo in Australien, in Amerika als Bäckerin tätig sein wirst und dann auch die Dresdner Stollenkultur zumindest importieren kannst. Du wirst sie dort nicht backen können, zumindest nicht offiziell, wie wir gelernt haben, aber kannst zumindest den Dresdner Christstollen dann weiter verbreiten.
Ja.
Das wird auf jeden Fall passieren. Wir gehen jetzt schon auf die Zielgerade, wenn ich so auf meine Uhr schaue. Wir haben über ganz viele Sachen über den Dresdner Christstollen gesprochen, über das Stollenhandwerk, wie der Christstollen als Marke aufgebaut wurde. Caroline, an dich jetzt noch die Frage, was passiert denn jetzt noch in den nächsten Wochen bis Jahresende? Ich denke, Stollenfest ist definitiv eines der Highlights. Was passiert jetzt noch in den nächsten Wochen beim Schutzverband, generell mit dem Dresdner Christstollen?
Ja, wenn so ein Großevent vorüber ist, kann sich jeder vorstellen, da ist auch dann viel Nachbereitung, die sich da nochmal anschließt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bis zum 24. Dezember, also während der gesamten Striezelmarktlaufzeit, haben wir diese beiden Backstuben, in denen der Schutzverband rund 60 Mitarbeiter im Zweischichtsystem quasi im Einsatz hat und die dort alle mit voller Leidenschaft backen. Und wir sind jetzt natürlich schon wieder in der Planung für das kommende Jahr. Also so all unsere Maßnahmen, die wir so ausrollen, dann zu Beginn der Saison. Und das ist ja eben, wie gesagt, nicht nur das Dresdner Stollenfest, sondern es sind auch unglaublich viele weitere Kommunikations- und Marketingmaßnahmen. Die müssen alle gut geplant und vorbereitet sein. Wir spinnen jetzt schon wieder die neuen Ideen für unser Markenmagazin, für Kampagnen, für das Schaffen ganz, ganz vieler Kommunikationsanlässe. Insofern sind wir da schon wieder mittendrin statt nur dabei. Und das zeigt eben auch, dass gerade so in diesem Verband, also diese Verbandsarbeit, das ist nicht saisonal. Also ich werde oft gefragt, was machst du eigentlich von Januar bis September? Nein, da liege ich nicht in der Stollenhängematte auf meiner Terrasse dort direkt am Büro, sondern wir sind wirklich in der Planung und versuchen eben auch für unsere Mitgliedsbetriebe ganz viele Mehrwerte zu schaffen. Ne? Seien es Workshop-Formate, Qualitäts-Workshops etc. Also all das, was uns alle, was die große Gemeinschaft dazu bringt, eben dieses Produkt in ganz unterschiedlichen Punkten einfach weiterzuentwickeln und die Marke ja so strahlend zu halten, wie sie eben ist.
Und auch dabei wünsche ich euch viel Erfolg, dass euch das gelingt.
Vielen Dank.
Ich würde mit euch beiden jetzt gerne noch in einen ganz kurzen Schlussblock einmal gehen, über 1, 2 allgemeine Fragen zum Handwerk und auch darüber hinaus sprechen. Die erste Frage an dich, Lorna. Du hast es zwar vorher schon immer wieder mal erwähnt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Was bedeutet für dich, im Handwerk tätig zu sein?
Im Handwerk tätig zu sein, das bedeutet für mich, eine Fähigkeit zu haben und eine Fähigkeit zu erlernen, die ich, ja, und Wissen auch zu haben, die ich überall mit hinnehmen kann und dann dort mit meinen Händen etwas zu schaffen. Und für mich bedeutet eben Handwerk Freiheit. Und das ist, was ich daran so schätze.
Caroline, an dich eine leicht andere Frage, bezogen auf deine langjährige Erfahrung mit dem Dresdner Christstollen. Was verbindest du denn ganz persönlich mit dem Dresdner Christstollen? Hast du da irgendeine ja, persönliche Erfahrung, irgendeine Geschichte, die dir da einfällt, eine persönliche Verbindung zu diesem Gebäck?
Also es gibt zwei Verbindungen, so würde ich das mal sagen. Es ist natürlich dieser Geschmack, mit dem ich auch ganz, ganz viele Erinnerungen an Familientraditionen etc. verbinde. Und jetzt bezogen auf den Verband und auf diese Marke Dresdner Christstollen verbinde ich mit diesem Produkt eben all diese Menschen, die für das Produkt und für die Marke stehen. Ne? Und wenn man so wie ich, also mein Handwerk ist eben dieses Thema Kommunikation, das darf ich hier einbringen und darf quasi die Mitgliedsbetriebe damit unterstützen. Und man sucht immer nach Authentizität und nach tollen Stories, die irgendwie in tolle Marketingkonzepte gegossen werden. Und für mich, also auch so in meinem Handwerk der Kommunikation, das nach wie vor schönste Erlebnis oder immer wieder entdecken ist, dass eben diese Menschen diese Marke prägen. Also ich muss mir hier gar nichts ausdenken, weil die sind einfach alle da. Und ich habe selten in meinem Berufsleben Menschen erlebt, die mit so viel Leidenschaft und so einem unglaublichen Engagement eine gemeinsame Sache voranbringen. Also das, ja, wie gesagt, lässt mich immer wieder in Begeisterung schwärmen. Und das ist das, was ich mit der Marke Dresdner Christstollen verbinde. Diese unglaubliche Gemeinschaft und die vielen, vielen wunderbaren Menschen, die für dieses Produkt einstehen.
Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten schließen wir unseren Podcast für heute ab. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch in der Christstollen-Saison die Zeit genommen habt, um mit mir ein bisschen über den Christstollen zu sprechen, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen den Dresdner Christstollen zu erklären und ja, vielleicht Lust zu machen auf das nächste Stollenfest dann 2025, begleitend mit allen anderen Aktionen, die ihr im Stollenschutzverband fahrt. Lorna, dir wünsche ich weiterhin eine schöne Zeit als Dresdner Stollenmädchen und ganz viel Erfolg dann nächstes Jahr für die Gesellenprüfung. Und ich hoffe, dass wir uns dann spätestens nächstes Jahr im Dezember live in Dresden beim Stollenfest sehen können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Vorweihnachtszeit und vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
Danke dir auch, eine schöne Zeit. Vielen Dank.
Macht es gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt von M&T Metallhandwerk. Mehr Technik, mehr Tiefe, mehr Tipps.